Man muss von Anfang an da als Paar auf Augenhöhe vielleicht auch durchspielen. Was macht man, wenn es beim vierten, fünften Mal noch nicht geklappt hat? Ist dann für uns Adoption zum Beispiel ein Thema oder ein Pflegekind oder wie weit wollen wir gehen? Wie weit wollen wir das finanziell ausschöpfen? Also ich glaube, es ist total wichtig, weil wer, wenn nicht die Partnerperson, stützt mich in dieser Situation und geht mit mir diesen Weg? Und wenn ich da irgendwie alleine durchgehen muss, dann ist das viel, viel zu tragen, dass man alleine, glaube ich, gar nicht tragen könnte.
Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Mama Geflüster. Und ich sitze hier mit der liebsten Chrissy. Hier ist Teil 2 unserer Kinderwunschfolge. Wenn du hier erst einschaltest, dann hör dir am besten Teil 1 zuerst an. Die liebste Chrissy ist nämlich nicht nur Podcasterin bei Fertilicious, wo es um das Thema Kinderwunsch im Detail geht, also hört unbedingt rein, sondern arbeitet auch in einer Kinderwunschklinik. Mehr dazu findet ihr trotzdem in den Shownotes und in Teil 1. Wir starten gleich rein mit der Frage. Wir waren ja schon beim Thema, ja, Unterschiede zwischen Umgang mit heterosexuellen Paaren, lesbischen Paaren. Wir haben die Mythen schon besprochen und. Stressfaktor haben wir auch schon hinter uns. Aber was würdest du jetzt Menschen raten, die aktuell noch zögern, sich Hilfe von einer Kinderwunschklinik zu holen?
Ja, wir starten gleich mit einer urwichtigen Frage und mit einer Message, die uns einfach sehr am Herzen liegt, auch bei unserem Podcast. Es ist nicht selten, dass Paare zu uns kommen ins Kinderwunschzentrum nach 3, 4, 5, 6 Jahren des Bastelns. Das ist viel zu lang. Da ist irgendein Problem da. Ich sage mal, alles, was unter 30 ist, sollte man eigentlich nach 6 bis 12 Monaten, wenn man natürlich alles richtig macht, schwanger sein. Alles, was so zwischen 30 und 35 ist oder sagen wir 38, kann gerne mal auch ein Jahr dauern. Und alles, was drüber ist, könnte es auch bis zu 2 Jahre dauern. Wobei da ist ein bisschen eine Ambivalenz, weil einer 39-Jährigen würde ich jetzt nicht empfehlen, 2 Jahre zu basteln, weil sie dann natürlich auch wertvolle Zeit verlieren kann. Aber jetzt mal nur von der spontanen Schwangerschaftsrate her gesagt, kann es halt auch eben bis 42 oder so gut gern mal 2 Jahre dauern, bis die richtige Eizelle und Samenzelle sich zusammenfinden.
Ja, das ist jetzt ein sehr wichtiges Thema, weil ich glaube, da lässt man sich vielleicht lieber länger Zeit manchmal, weil man Angst hat vor dem, was einen vielleicht auch erwartet. Man denkt, man muss das ja normal schaffen und Anführungszeichen bitte zu verstehen, es gibt kein Normal, vor allem nicht in meiner Welt. Aber da kommt ja auch schon so ein Druck auf. So, nein, das muss ja funktionieren und so weiter. Und du würdest schon sagen, so nach 2 Jahren Maximum sollte man vielleicht zu euch kommen.
Genau, es ist total verständlich, dass man sich von Monat für Monat denkt, ah, und jetzt ist der Zyklus da und jetzt wird's was und wir haben schon so lange probiert, jetzt muss es doch mal klappen. Und die Monate und Jahre ziehen ins Land und auf einmal, wupsch, so schnell hat man sich gar nicht verschaut, sind 2, 3 Jahre vergangen eben oder 5 Jahre wie bei manchen Paaren, wo wir das gar nicht verstehen können, wie man das so lang aushält auch. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, so als Golden Tipp, jetzt einmal unabhängig vom Alter, das kann man eigentlich über jede Altersgruppe hinweg sagen, wenn ihr ein Jahr lang gebastelt habt und da auch wisst, okay, die Eisprungtests, über die wir ja schon in Folge 1 auch geredet haben, waren zum Beispiel immer positiv, das heißt, ein Eisprung war da und es hat trotzdem nicht geklappt, dann würde ich empfehlen, dass man mal ohne Druck erste kleine Abklärungsschritte macht, um ein bisschen auf Ursachenforschung zu gehen. Erster Schritt immer. Spermiogramm.
Das haben wir in Teil 1 gelernt und erlernen haben wir auch gelernt, dass 2/3 daran liegt. Und Kinderwunsch, wenn er unerfüllt ist, dass es an dem Mann liegt. Ich möchte das hier nochmal in den ersten 10 Minuten vom Podcast erwähnen, weil dir ist es eine wichtige Message und ich finde es eine sehr erbauliche Message, weil oft immer der Mythos ist, dass die Frau ist schuld und die Frau trägt sozusagen das Laster, nur weil sie alt ist.
Genau, also bitte, liebe Männer, auch von uns hier von Fertilicious die Message. Seid richtige Männer und geht's zum Spermiogramm und es tut nicht weh, es geht ganz schnell und wir haben die Analyse vorliegend. Leonie lacht.
Ja, weil ich vorhin im Teil 1 erfahren habe, wie das zustatten kommt und mit schnell muss ich ein bisschen lachen, Entschuldigung. Aber ja, da macht man sich selber wahrscheinlich den Druck, dass man nicht schnell genug abliefert.
Genau, ja, es kann natürlich bei manchen passieren, aber ja, mit schnell meine ich natürlich, das ist jetzt nicht so, wie wenn ich eine Frau zur Hysteroskopie, das ist die Gebärmutterspiegelung, schicke, wo die in Narkose eine kleine OP bekommt und das ist wirklich ein invasiver Eingriff. Also Spermiogramm absolut nicht invasiv. Man kann sich in einem Labor oder in einem Kinderwunschzentrum einen Termin dafür ausmachen und das sollte bitte in einer Beziehung, wo es Samenzellen gibt, immer der erste Schritt sein.
Ja. Ich habe da jetzt eine Frage, die habe ich vergessen in Teil 1 zu stellen. Und zwar, man ist in einer Beziehung mit Mann oder Frau, aber man möchte einfach für sich das mal erst machen, bevor man jetzt sagt so, hey Schatzi, Spermogramm bitte oder zur Partnerin, hey. Einfach für sich. Würdest du sagen, zuerst, wir haben es gesagt, Gynäkologie natürlich, als weiblich gelesene Person, aber, also als weibliche Frau. Ja. Manchmal komme ich durcheinander mit den Begriffen, I'm sorry for that, ich möchte niemanden hier irgendwie zu nahe treten. Aber wenn du als biologische Frau sozusagen sagst, okay, aber kann man auch eigentlich das, die Gynäkologie überspringen und sagen, man geht gleich zu euch und macht diese ganzen Tests als Frau?
Ja, man kann natürlich, wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt vielleicht keine Gynäkologin, wo ich mich gut betreut fühle oder generell, es gibt auch immer wieder Menschen, wo wir merken, okay, die sind einfach nicht in Betreuung, dann kann man natürlich direkt auch ins Kinderwunschzentrum gehen und sagen, hey, ich würde gern so einen, wir nennen das Fertigcheck, also so einen, so einen Fruchtbarkeitscheck zu machen. Und das, was ich jetzt sage, gilt bitte gleich für eben, wenn man zu uns kommt. Ich meine, wir wissen natürlich, was zu tun ist, aber wenn ihr jetzt zu eurer Gyn oder eurem Gyn geht, dann sagt bitte, ihr hättet gern einen Hormonstatus. Also das ist eine Blutabnahme zwischen ersten und vierten Zyklustag, also während eurer Monatsblutung.
Ah, das ist eine sehr, sehr gute Information.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil die Hormone verändern sich ja über den Zyklus, sind ganz unterschiedlich. Und wenn man jetzt natürlich jetzt in der Mitte vom Zyklus oder am Ende die Werte abnimmt, dann sind sie, was jetzt das Fruchtbarkeitsthema betrifft, nicht so aussagekräftig.
Das ist so smart, dass du mir das gerade sagst. Das werde ich beim nächsten Gyn-Besuch gleich mal festhalten. Frage, du hast das letzte Mal auch von Müller geredet. Ist da wichtig, welcher Zyklusphase man ist oder dass die Eizellenreserve, so heißt das ja, ist eigentlich immer gleich zu sehen, oder?
Genau. Bei der Blutabnahme. Okay, das gut. Anti-Müller-Hormon kann man zyklusunabhängig über das ganze Monat testen, genau.
Gut, weil den Test habe ich ja schon hinter mir, das habe ich in Teil 1 verraten, auch die Gründe, warum ich das damals gemacht habe, nämlich als Single Girl. Ja, aber crazy, okay, das heißt, das kann man schon vorher machen, einfach für sich mal einfach zu schauen und dann kann man ja sagen, okay, bei mir passt eben alles und wir schauen uns den nächsten Step an.
Genau, weil das sind einmal so die ersten zwei super aussagekräftigen Befunde, wo einfach schon immer wieder schon was auffallen kann, gerade beim Spermiogramm natürlich. Und wenn dann da jetzt nichts rauskommt und beide Befunde super unauffällig sind, naja, dann muss man erst in wirklich invasivere Schritte gehen und sagen, okay, ich mache mal eine Eileiterdurchgängigkeitsprüfung. Ich schaue mir an, sind meine Eileiter durchgängig? Ist der Weg überhaupt frei für die Samenzellen sozusagen?
Das klingt irgendwie komischerweise schmerzhaft. Ist es das?
Ja, also es war früher schon deutlich schmerzhafter, wie es nur mit Röntgenuntersuchungen möglich war, weil da hat man dieses Röntgenkontrastmittel eingespült in die Eileiter und das hat natürlich einen gewissen Druck verursacht. Also die Paare haben das oder die Patientinnen haben das durchaus als schmerzhaft empfunden. Ja. Mittlerweile gibt es eine Untersuchung, die heißt HIKOSI. Ich spreche jetzt nicht aus, was das bedeutet, weil es sehr medizinisch ist, aber HIKOSI kann man sich gut merken. Und das ist dasselbe mit Ultraschall. Da wird ein Schaum, der im Ultraschall reflektiert, eingespült. Und der ist natürlich, der hat nicht so einen Druck dahinter, sondern er arbeitet sich langsam durch den Eileiter durch. Und man sieht dann am Ultraschall ganz genau, ob der Weg frei ist und ob der Schaum da wirklich bis in den Eierstock sich durcharbeiten konnte, genau.
Ja, es ist auch ein Thema. Ich habe es ja auch immer wieder gehört, dass zum Beispiel Endometriose-Patientinnen leider ja auch oft betroffen sind von einem nicht unbedingt immer unerfüllten Kinderwunsch, weil man sieht ja, bei der Sina hat es ja auch wunderbar geklappt. Ich kenne auch andere Beispiele, aber es ist natürlich etwas, was natürlich auch ein Faktor ist. Hast du da irgendwelche Erfahrungswerte, dass man, was man da machen kann oder sich anschauen lassen sollte?
Ja. Also bei Endometriose ist es so, dass ich hier auch ein bisschen die Angst nehmen will. Nicht jede Frau, die Endometriose hat, hat auch das Problem mit dem Kinderkriegen. Man sagt so ungefähr, 40% aller Endometriose-Patientinnen haben ein Thema. Aber umgekehrt ist es schon so, dass wir sehen, 50% unserer Patientinnen haben Endometriose. Mhm. Also wenn man sich diese zwei Zahlen anschaut, dann ist es so, bitte keinen Stress, aber durchaus im Kopf behalten bei Endometriose. Ja. Und die Endometriose, das sprengt jetzt vielleicht ein bisschen den Rahmen hier, aber die wirkt sich halt auf total viel aus. Auf die Schleimhaut, dass die sich nicht gescheit aufbaut, auf die Eizellqualität, weil da einfach auch durch diese chronische Entzündung ein Einfluss da ist. Die Eileiter können eben zu sein.
Ja, das wollte ich
darauf. Das ist halt leider multifaktoriell wie die Endometriose an sich selber.
Ja, ist auch eine Krankheit, die in Österreich leider nach wie vor als Tabu gehandhabt wird und es braucht bis zu 7 Jahre, bis Patientinnen da Hilfe bekommen. Und viele Ärzte oder Ärztinnen leider auch sagen ja, nehmen Sie ein Packemet oder halt ein anderes Schmerzmittel und tun das so ab. Ich finde das teilweise echt richtig heftig, weil jeder, der von Schmerzen während der Periode betroffen ist, weiß, wie arg das ist und Endometriose ist ja nochmal heftiger. Aber ja, vielleicht dazu mal wieder in einer anderen Couchgeflüster-Folge mehr. Also Endometriose steht auch schon wieder auf unserer Liste. Wir haben vor Ewigkeit mit der Sina drüber geplaudert, weil es eben betrifft, aber wir kommen zurück zum Kinderwunschthema. Eben auch, was die Gesellschaft mit dem Umgang mit diesem Thema hat. Wir haben es in Folge 1 eben angeschnitten. Du warst dabei, wie sich Gesetze verändert haben. Du bist im Parlament gesessen und hast dir gedacht so, aha, oho. Damals ging es darum, dass homosexuelle Pärchen sich, also lesbische Pärchen eben bei euch auch melden kann und dann musstet ihr einige Folder umändern. Was würdest du dir aber generell noch wünschen von unserer Gesellschaft, was das Thema Kinderwunsch betrifft? Wir haben es auch erzählt, alleinstehende Frauen. Vielleicht magst du ein bisschen mehr erzählen.
Ja, also wie bei fast vielen anderen gesellschaftlichen Themen, die noch irgendwie in einer Tabuzone oder problematisch sind, wünschte ich mir einfach mehr Offenheit, mehr Toleranz und mehr Empathie gegenüber Betroffenen. Die Kinderwunschfrage unbedacht zu stellen, ist einfach ein No-Go. Man kennt die Geschichte des Paares nicht, man weiß nicht, die Person könnte vor einer Woche eine Fehlgeburt erlitten haben und dann sagt die Oma, na, was ist denn mit euch? Wieso kriegt es nicht endlich Kinder? Also ganz, ganz schlimm.
Oder es kann ja auch gerade ein Beziehungsthema sein. Ich finde ja, es ist ja nicht oft nur das Thema so, dass man etwas erlebt hat, was zum Beispiel Fehlgeburt etc. Es ist ja, natürlich sind sehr viele Frauen betroffen von Fehlgeburten. Ich will das jetzt gar nicht absprechen. Aber es kann vielleicht, und ich habe das auch immer wieder als Hörerinnenfrage bei uns, bei couchgeflüster.vienna auf Instagram, als Thema, nämlich, dass Frauen sagen, okay, ich bin jetzt 35 und mein Freund hat jetzt beschlossen, er will doch keine Kinder. Und was soll ich tun? Ich liebe diesen Mann. Ich möchte mich eigentlich nicht trennen. Wo stehe ich da? Und vom Umfeld hörst dann vielleicht noch so, na, wie schaut's aus? Und das ist dann vielleicht ein Thema, das dich aber vollkommen triggert, weil du eigentlich gerade davon betroffen bist zu entscheiden, bist du Single und hast als alleinstehende Frau in Österreich wenig Chancen auf sozusagen, da haben wir auch in Folge 1 ein bisschen mehr gequatscht, kommen wir vielleicht trotzdem da zurück, oder du bleibst mein Mann, den du liebst und hast vielleicht keine Kinder. Oder lässt es drauf ankommen und dann ist aber der andere Part. Also bei Kinderkriegen gibt es keinen Kompromiss, sagt die Sina immer. Und das finde ich ist eine gute Sache, dazu sagen. Was würdest du dir da wünschen, was zum Beispiel alleinstehende Frauen betrifft?
Also alleinstehende Frauen sollten in Österreich schon die allerlängste Zeit die Möglichkeit haben, diesen Weg alleine zu gehen, eine Samenspende in Anspruch zu nehmen und damit ohne Diskriminierung genauso das Recht auf eine Familienbildung zu haben. Über die Details kann man natürlich reden, dass es da eine Garantieperson, haben wir eh schon in Folge 1 geredet, geben muss. Aber dass ich irgendwie, ich sage jetzt mal gut deutsch oder gut österreichisch gesagt, gestandenen Frauen, die mitten im Leben stehen und die bereit sind für diese Aufgabe, die das aus vollem Herzen wollen, die das nicht unüberlegt machen. Weil wie du sagst, das ist ein Scheißweg, wenn mein Partner vielleicht nicht ready ist und ich mir denke, lass es jetzt drauf ankommen, dass er in 2 Jahren ready ist?
Ja.
Oder mache ich das jetzt lieber gleich, bevor ich dann ohne Kind dastehe vielleicht? Also diese Entscheidung ist eh schon schwierig genug, aber wenn man sich dann dafür entschieden hat und auch das finanzielle Netz und das familiäre Backup hat, dann why not? Wir sind nicht mehr im Jahre 1950 Vater, Mutter, Kind. Ja. Ist das einzige Modell, das gilt und das richtig ist. Und hier gehört dringend nachgezogen. Also ich wünsche mir da von der Politik und der Gesellschaft mehr Support. Und das geht in die unterschiedlichsten Themen. Also da könnte man eine eigene Folge dazu machen. Ja. Ein Beispiel will ich noch nennen. Wenn zu uns eine Person kommt, die eine Krebserkrankung hat, sei es jetzt ein Mann, Klassiker Hodentumor, oder eine Frau mit einem Gebärmutterkarzinom zum Beispiel, und die Eizellen oder Samenzellen einfrieren lassen will. Das ist auch, die Situation kann man sich nicht vorstellen. Du kriegst diese Diagnose und dann bist du kurz vor der Chemo oder vor der Bestrahlung und dann sagt dir noch ein Arzt so zwischen Tür und Angel, ah übrigens, Sie könnten eigentlich Ihre Eizellen, Samenzellen einfrieren lassen. Informieren Sie sich, aber nächste Woche startet die Chemo.
Ja.
Dann kommen die zu uns, denken sich natürlich, oh Gott, ich will das nicht riskieren, dass ich vielleicht dann irgendwann unfruchtbar bin nach der Therapie. Und wenn sie dann diesen super tollen Weg schon gehen müssen, kriegen sie von Österreich keine finanzielle Unterstützung und zahlen für das Ganze, wenn wir jetzt von Eizellen reden, gut und gerne mal 5.000 bis 8.000 Euro.
Holla die Waldfee, das wusste ich nicht. Ich dachte immer, wenn man wegen einer Krankheit betroffen ist, kostet das, oh mein Gott,
ja.
Am Schock.
Es ist ganz schlimm.
Ich habe leider einen richtig schlimmen Fall in meinem Umfeld, und zwar, wo das eben der Fall war, dass ein Pärchen, da hatte er Krebs und sie haben sich das eben einfrieren lassen, seine Spermazellen, und dann ist sie verstorben.
Ma.
Und das ist sehr, sehr traurig. Also die wollten eben das Kinderplanung nach der Diagnose sozusagen, und es war auch irgendwie geregelt, dass falls es auch nicht wird, dass das halt trotzdem das Sperma verfügbar wäre, irgendwie so.
Ja.
Ich weiß nicht mehr, und das war echt heftig, und deswegen, da habe ich mir das erste Mal überhaupt darüber Gedanken gemacht, dass man es ja wegen einer Krankheit ja auch machen kann, aber ich dachte eigentlich, dass das sozusagen unter Anführungszeichen einen Support gibt, so wie bei den Kinderwunschfonds. Okay.
Na, also es ist wirklich mein Chef, der quasi Präsident von der IVF-Gesellschaft in Österreich ist, der ist regelmäßig in Verhandlungen drinnen, eben mit dem IVF-Fonds, aber auch im Parlament direkt und mit den Krankenkassen und so weiter. Und da gibt es einfach keinen Schritt in die richtige Richtung, über Jahre schon. Und das ist wirklich, da sagt er selber, man muss ja immer professionell bleiben, auch in den Medien und so weiter. Aber wenn mein Chef dann schon sagt, das ist eine Sauerei, wirklich.
Ich finde, das ist halt so traurig, weil ich denke mir halt, das ist jetzt blöd und salopp gesagt, aber theoretisch als Frau gehst du ja auch ein hohes Risiko ein, wenn du nicht verhütest Sex mit jemandem hast. Und dann, ich weiß nicht, was wollen die Menschen eigentlich da auch teilweise riskieren? Warum gibt es einfach nicht den Support, egal ob mit Krankheit oder nicht? Wenn du dir deine Eizellen einfrieren lassen willst, ist es noch immer gescheiter und wahrscheinlich halt so der gesündere Weg, als wenn du irgendeinen, jetzt bös gesagt, dahergelaufenen Clubtypen aufreißt und du denkst, auf gut Glück mache ich jetzt da mal Dings. Ich meine, es ist auch, ich finde teilweise diese Einstellung, was du auch gesagt hast, von diesem klassischen Bild so schrecklich, weil ich mir denke so, was ist denn mit den ganzen alleinerziehenden Mamas da draußen? Die haben ja auch, teilweise gibt es einfach Väter, die sich null um ihre Kinder kümmern. Ich habe so einen Fall in meinem näheren Umfeld, wo wir explizit auch nicht Vater zu ihm sagen, weil er ist einfach nur der Erzeuger. Und der kümmert sich einen Scheißdreck um sein Kind, hat im Übrigen auch schon mehr. Und wo ich mir halt auch gedacht habe, so, naja, aber das ist in Österreich akzeptabel, aber wenn jemand selbstbestimmt, wie du gesagt hast, gestandene Frau, im Leben stehend, irgendwas einfordert, dann gibt es so viele Hürden und Hindernisse, und dass das auch bei den Krankheiten ist, das schockt mich gerade ein bisschen. Macht mich auch sehr wütend, muss ich ehrlich sagen.
Es ist, wie du sagst, ein Schlag ins Gesicht für jede alleinerziehende Mutter da draußen.
Mhm.
Weil sogar so, ja, aber für dich, das passt schon so, dass du in dieser Situation steckst. Aber die anderen, wo wir es uns aussuchen können, na, denen verbieten wir es.
Ja. Also. Das ist schon sehr, ja, unfair, würde ich sagen, ist das passende Wort auch. Aber was war so ein Moment für dich in deiner Arbeit, der dich so wirklich mal berührt hat? Was gibt es da irgendetwas, eine Geschichte, die du teilen darfst, würde ich jetzt auch fragen, weil ist ja sicher natürlich, ihr seid ja auch zum Datenschutz verpflichtet, muss man auch dazu sagen. Aber darfst du es in einer abgewandelten Form uns erzählen?
Ja, also abgewandelt geht natürlich immer und anonymisiert. Also allgemein finde ich, ist ständig berührend einfach die Dankbarkeit, die man von den Paaren erlebt. Und zwar egal, ob es dann im Endeffekt klappt oder nicht. Also sie sind einfach super dankbar, dass man ihnen die Hand reicht und mit ihnen diesen Weg geht. Das ist super schön. Gleichzeitig ist es auch irgendwie, wenn man realisiert, es gibt Fälle, da ist das Unmögliche auf einmal möglich geworden. Ja. Ein Paar, wo du dir gedacht hast, das wird nichts. Ja, wir versuchen ein, zwei Versuche, weil sie das gerne hätten, aber dann ist auch medizinisch der Punkt gekommen, wo man sagen muss, hey, wir empfehlen ihnen das einfach nicht mehr.
Mhm.
Und wenn es dann bei denen wie durch ein Wunder trotzdem klappt, das ist super berührend. Umgekehrt ins Negative berührend, wenn du ein Paar hast, wo du dir denkst, na, die wären easy schwanger. Und das klappt nicht. Die sind zum Beispiel Mitte 20, die Voraussetzungen sind gegeben und du findest den Grund nicht. Und die Natur lässt es nicht zu und sagt, nein, das ist super traurig. Und dann gibt es halt Paare, die haben ein Durchhaltevermögen, eine ganz liebe mittlerweile, also Freundin kann man jetzt nicht sagen, aber sie war auch schon bei uns im Podcast zu Gast mit ihrem Mann, die haben 12 Versuche durchgezogen.
Krass.
Die haben gesagt, wir geben nicht auf, solange wir Geld am Konto haben, jetzt übertrieben gesagt, machen wir das.
Ja, das ist ja dann, das hört sich in Teil 1, wie viel der Spaß nämlich kostet.
Genau.
Und das ist ja fast schon so teuer wie meine Psychotherapieausbildung.
Ja, es ist ein Investment.
Mhm. Ja, wenn aber, du vor allem 12, also 12 ja. kannst du hochrechnen. Also ich meine, da wird genau. ja dann nicht mehr alles gedeckelt.
So und, ist ja. es. Irgendwann ist die Fondsunterstützung dann ausgeschöpft nach 4 Versuchen.
Ja.
Und dann geht es natürlich ans Privatzahler in diese Schiene. Und bei denen hat es aber beim 12. Versuch geklappt. Und sie sagt, ich hätte nicht aufgegeben, solange ich die Möglichkeit gehabt hätte, noch weiterzumachen. Und das ist unglaublich stark. Und
aber ist halt leider auch etwas, wo ich sage, es ist halt mit so viel Privilegien verbunden. Ich meine, klar, ein Kind braucht auch die finanzielle Stabilität, aber ich denke mal, man nimmt ja auch da, wenn das halt eben mit dem, der Fonds ist eh super, aber es ist trotzdem noch immer, du hast gesagt, 70% werden gedeckelt.
Ja.
Es ist trotzdem eine horrende Summe und ich denke mal, es gibt ja auch ganz viele tolle Mamas und Papas und sowieso da draußen, wo, ja, die halt vielleicht das nicht Add-on am Konto haben, aber halt trotzdem sich halt bemühen und in einem, ja, das schaffen würden mit deinem Kind. Deswegen ist es schade. Aber ja. ja, ich verstehe auch den Grund. Also, ja. Also, aber man kann ja viel dazu sagen. Ich glaube, ein Thema, was auf jeden Fall, was man lernt beim Kinderwunsch und auch in der Kinderwunschklinik, ist das Thema Geduld und Hoffnung, dass das eine sehr wichtige Rolle spielt. Was ist so deine Erfahrung? 12 Mal, das ist sehr viel Geduld und die hat die Hoffnung definitiv nicht aufgegeben. Oder die haben die Hoffnung nicht aufgegeben. Ich gehe davon aus, heterosexuelles Pärchen.
Das war ein heterosexuelles Pärchen, genau.
Ich war nur kurz so, ja. Wie ist das dein Thema? Was hat dich das gelehrt? Weil du auch gesagt hast, es gibt ja manchmal genau die Fälle, wo man eben das andere vermutet.
Ja, also es ist total wichtig, jetzt in der Kommunikation mit den Paaren, wenn natürlich Versuch um Versuch negativ ist. Und da habe ich halt viele Erfahrungen von der Nadja vor allem, weil bei uns ist die Pflege und die Hebammen dafür zuständig, diese unangenehmen Anrufe zu machen. Sprich, am Tag vom Schwangerschaftstest geht die Patientin ins Labor, lässt sich Blut abnehmen, wir kriegen dann die Befunde. Und dann hat man halt als Pflegeperson die schöne Aufgabe, entweder anzurufen und zu sagen, herzlichen Glückwunsch, es hat geklappt.
Oder eben nicht.
Oder eben nicht. Und bei manchen Paaren natürlich schon zum 5. Mal eben nicht. Und die Nadja sagt immer, es ist unglaublich wichtig, da auch diesen Raum zu geben in diesem Telefonat. Deswegen machen das jetzt auch nicht unsere ÄrztInnen, weil die natürlich terminmäßig sehr durchgetaktet sind, sich einfach dann nicht den Raum nehmen können. Aber es ist urwichtig, da den Raum zu geben für alle Emotionen, die in dem Moment aufkommen. Und auch dem Paar oder der Frau oder dem Mann, mit dem man gerade spricht, zu sagen, sie können jetzt ruhig einmal das rauslassen und sie müssen sich jetzt nicht zusammenreißen. Und viele brechen dann regelrecht am Telefon.
Ich werde gleich emotional.
Ja.
Das ist ein geiler Job für mich. Ich sag's es wie es ist. Aber
ja.
Respekt zu Nadja, dass sie das schafft. Das macht einen das muss schon echt.
Man hat auch wirklich dann schon so Paare, die mit denen man eine Beziehung natürlich aufbaut, wenn man sie immer wieder begleitet und immer wieder bei den Eingriffen ihnen die Hand hält und so weiter. Und dann anzurufen und zu sagen, es tut mir so leid, es hat wieder nicht geklappt und herzzerreißend. Ja. Und da muss man auch dafür geschult sein und wir suchen unsere MitarbeiterInnen danach aus, dass man sowas überhaupt nicht nur selber bewältigt, sondern auch die richtigen Worte findet in dem Moment, weil nichts schlimmer, als dann anzurufen und zu sagen, ja, es hat nicht geklappt, wollen Sie zur nächsten Besprechung kommen? Furchtbar. Also,
ja, nein, da muss man schon sehr viel Feingefühl haben. Aber da ist jetzt eine Frage, die mich beschäftigt ist, gibt es da eine Grenze, wo ihr sagt, weil du hast gesagt, der Fonds ist ausgeschöpft nach 4 Malen, du hast aber auch gerade die Zahl 5 genannt, also es gibt sicher einige Pärchen, die über den Fonds hinausgehen. Wo sagt ihr aber, hey Leute, es macht hier keinen Sinn?
Ja, das ist natürlich von Paar zu Paar super individuell. Man muss natürlich die History von dem jeweiligen Paar sich anschauen, wie die Vorversuche auch waren und so. Und es geht einfach, also Stichwort ist hier Aufklärung. Die Paare müssen aufgeklärt sein über ihre Erfolgschancen. Und wenn ich einer Patientin vielleicht schon beim Erstgespräch aufgrund ihrer Befunde sage, schauen Sie, Sie haben eine Chance von 2%, dass Sie ein gesundes Kind auf die Welt bringen werden. Und wenn die Frau dann da sitzt und sagt, 2%, das probiere ich, dann ist es ihr gutes Recht, das zu versuchen. Aber sie muss verstanden haben, wie die Ausgangssituation ist. Und um das geht es einfach. Man wird jetzt nicht 40 Versuche mit jemandem machen, wo das keinen Sinn hat.
Ja.
Aber es ist das gute Recht der Paare, wenn sie sagen, ich will es aber nochmal probieren oder ich will es zumindest einmal probiert haben, dass wir an diesem Wunsch auch nachkommen, weil es ist eine Dienstleistung und es ist der Wunsch des Paares, diese Behandlung überhaupt zu machen. Aber umso wichtiger, wenn wir sehen, keine Ahnung, da haben sich nie Embryonen entwickelt oder die Embryonen sind immer stehen geblieben nach 1-2 Tagen und es war nie irgendwie so eine Aussicht, dass der Zyklus erfolgreich sein könnte. Dann ist es unsere Aufgabe zu sagen, schauen Sie, wir empfehlen das eigentlich nicht weiterzumachen.
Auch hart, auch sehr hart. Was passiert dann eigentlich zum Beispiel bei Pärchen, wo der Mann, wo das, du hast ja gesagt, 2/3 liegt ja auch an den Männern und man sagt, okay, da geht einfach von seiner Seite nichts. Da darf man ja in Österreich auf einen Samenspender auch zurückgreifen.
Genau.
Ist das, also das, und da gibt es da eine Grenze, wie oft man das versuchen kann mit einem Samenspender jetzt theoretisch? Oder ist das, weil bei der Frau macht ja natürlich Sinn, aber ja. Oder wechselt man da Samenspender? Das ist jetzt eine blöde Frage, aber.
Nein, das ist gar keine.
Manchmal passt ja, ich glaube halt auch manchmal, dass es einfach von den DNA-Sachen einfach nicht zusammenpasst und dass der biologische manchmal einfach, der Körper einfach sagt, nee, das passt nicht, das geht jetzt nicht. Wenn es aber jetzt nur der Fall ist, beim Samenspender sagt, passt halt doch nicht. Wechselt ihr dann oder wann wechselt man?
Ja, das ist absolut keine blöde Frage. Das ist nämlich wirklich in der Praxis so, dass wenn wir zum Beispiel auch bei lesbischen Paaren einen Samenspender schon 2, 3, 4 Zyklen probiert haben und es hat einfach nie die Befruchtung geklappt oder man sieht einfach, okay, die Embryonen entwickeln sich nicht gut, da stimmt einfach vom Genetischen her was nicht, dass man dann einen Samenspenderwechsel macht. Also das ist durchaus möglich, dass man dann einfach nochmal diesen Prozess durchgeht, okay, was wollten Sie für Kriterien, gehen wir das nochmal durch, wir schlagen einen neuen Spender vor und dann wechselt man auf den, weil wie du sagst, das sind oft so kleine feine Rädchen, die da ineinander greifen und oft hilft dann der Spenderwechsel, dass es dann doch klappt.
Die Genetik ist ja ein spannender Faktor. Ich meine, das überschlägt jetzt wahrscheinlich alle Fragen eigentlich, dann, wenn wir da jetzt auf die Genetik auch noch so genau eingehen. Aber ist es auch vielleicht etwas, warum zum Beispiel gewisse Pärchen einfach nicht zusammenschwanger werden, obwohl vielleicht beides passt? Ist das irgendein Faktor? Würdest du sagen, das spielt da mit rein?
Es gibt durchaus Fälle, wo man schon alle möglichen Diagnostika ausgeschöpft hat und irgendwie sagt, okay, man hat bei beiden schon alles abgeklärt und es klappt trotzdem nicht. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, sich auch mit diversen Methoden die Genetik anzuschauen, also wie entwickelt sich der Embryo, was die Genetik betrifft, hat er alle seine Chromosomen beisammen. Man schickt die Paare dann auch zu so einem sogenannten Karyogramm, also zu einer Chromosomenanalyse, weil oft merkt man das gar nicht, dass man vielleicht ein Chromosom zu wenig hat oder an der falschen Stelle. Aber natürlich, wenn dann eine blöde Kombi zusammenkommt, dann kann das natürlich dazu führen, dass der Körper, wenn es überhaupt zu einem Embryotransfer kommt, erkennt, okay, dieses Kind wäre nicht lebensfähig und halt eine Einnistung nicht zulässt. Also Genetik ist jetzt sicher nicht was, wo ich sage, das ist bei allen Paaren voll das Thema.
Nein, aber es
aber
ist
da
ein spannendes.
Gibt es eine Nische an Paaren, die das betrifft, ja.
Ja, weil ich habe das schon, davon habe ich schon ein paar Mal nämlich auch gehört, so dass es einfach deswegen auch nicht zu einer Einnistung gekommen ist und so weiter, also dass der Körper das ja auch irgendwo abstößt, etc. Ja, wir kommen zur letzten Frage, weil es ist ja sehr schwierig mit dem Umgang von Enttäuschung und negativen Erlebnissen und negativen Ergebnissen vor allem in dem Bereich. Was würdest du den Lauschis da draußen mitgeben, die vielleicht jetzt nicht unbedingt in Kinderwunschklinik sind, aber die halt einfach davon betroffen sind, weil das einfach gerade Thema ist und sie sich wahrscheinlich die Folge deswegen anhören?
Ja, also das Wichtigste ist zu sagen, egal in welchem Stadium man da jetzt irgendwie steckt, man muss das Ganze, also erster Tipp wäre, man muss das Ganze als Paar einfach angehen und wollen, und da muss eine super starke Basis schon von Beginn da sein.
Ja.
Wenn da irgendwie ein Gefälle da ist, dass man sagt, okay, ich sage jetzt mal Stereotyp, den Mann nehme ich jetzt her und stelle ihn an den Pranger und sage, der ist vielleicht nicht so mit vollem Herzen dabei oder denkt sich jetzt, wenn man von Kinderwunschbehandlung redet nach dem zweiten Versuch, na geh, jetzt hat das nicht funktioniert und boah, das ist so teuer und jetzt machen wir da weiter, und sie ist aber voll so
Feuer und Flamme.
Voll, until the end, so nach dem Motto.
2% Chance, ich mach's trotzdem.
Genau, ja, ohne Spaß. Wenn der bei uns jemand von den ÄrztInnen sagt 2%, dann erlebt man nicht selten, dass der Mann sich zurücklehnt und du merkst, Thema erledigt. Die Frau setzt sich auf und sagt, 2%, that's me. Ich bin eine von den 2 von 100, die das schafft. Und das ist was, wo man einfach schon im Vorfeld, bevor man das angeht, und wie du sagst, oder wie die Sina sagt, Kinderwunsch ist kein Kompromiss oder da gibt es keinen Kompromiss. Man muss von Anfang an da als Paar auf Augenhöhe vielleicht auch durchspielen. Was macht man, wenn es beim 4., 5. Mal noch nicht geklappt hat? Ist dann für uns Adoption zum Beispiel ein Thema oder ein Pflegekind oder wie weit wollen wir gehen? Wie weit wollen wir das finanziell ausschöpfen? Also ich glaube, es ist total wichtig, weil wer, wenn nicht die Partnerperson, stützt mich in dieser Situation und geht mit mir diesen Weg? Und wenn ich da irgendwie alleine durchgehen muss, dann ist das viel, viel zu tragen, dass man alleine, glaube ich, gar nicht tragen könnte. Also
ja, ist auch eigentlich traurig, dass es eigentlich dann so ist, dass ich glaube, da sind auch viele, zerbrechen viele Beziehungen an dem Thema ab einer gewissen Zeit. Egal, ob sie jetzt in der Kinderwunschklinik sind oder im privaten Setting. Ich glaube, es ist halt schon ein schwieriges Thema auf jeden Fall. Wir hören es ja auch immer wieder. Aber danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, die Fragen zu beantworten. Eigentlich war so gedacht, 10 Fragen an. Das wurden dann 2 Folgen, weil so viel Information einfach ist und es einfach so ein wichtiges Thema. Aber man kann ja ganz viele Folgen bei deinem Podcast und dem von der Nadja, also Nadjas und deinem Podcast, Fertilicious nachhören und weiterhören. Ihr lauft ja weiter. Und wenn ihr Fragen habt, wir werden die Kontaktsachen auch in die Shownotes packen. Und alles andere auch. Und ich sage danke nochmal, dass du da warst, liebe Chrissy. Das hat mich sehr gefreut. Es war sehr amüsant. Ich sage nur heiße Hoden. Und sehr informativ, dass man das alles selber zahlen muss. Aber es gibt einen Fonds. Und auch die Alterssachen fand ich super spannend. Schreibt uns gerne, was euer Feedback, wie ihr die Folge gefunden habt oder die Folgen, was für euch am spannendsten war, das größte Aha. Am besten auf couchgeflüster.vienna auf Instagram. Und wir sagen bis dahin, Pussy, Papa.
Ciao.